Harrys Augen wurden feucht vor Kälte, als sie nach oben schnellten. In der Tiefe konnte er nun nichts mehr erkennen, außer den winzigen Stecknadellichtern der Autoscheinwerfer und Straßenlaternen. Zwei dieser winzigen Lichter gehörten vielleicht zu Onkel Vernons Wagen. Die Dursleys waren jetzt wohl auf der Rückfahrt zu ihrem leeren Haus, wütend wegen des angeblichen Rasenwettbewerbs. Und Harry lachte laut bei diesem Gedanken, auch wenn seine Stimme erstickt wurde vom Flattern der Umhänge, vom Knarren der Gürte, die seinen Koffer und den Käfig hielten, und vom Pfeifen des Windes in seinen Ohren, während sie durch die Luft schossen. Seit einem Monat hatte er sich nicht mehr so lebendig gefühlt und auch nicht so glücklich.
»Südlich halten!« rief Mad-Eye. »Statt voraus!«
Sie schwenkten nach rechts, um nicht direkt über das glitzernde Spinnennetz aus Lichtern in der Tiefe zu fliegen.
»Nach Südosten und höher steigen! Da ist eine niedrige Wolke voraus, in der wir verschwinden können!« rief Moody.
»Wir fliegen nicht durch Wolken!« rief Tonks erbost. »Da werden wir pitschnass, Mad-Eye!«
Harry war erleichtert, das zu hören. Seine Hände am Stiel des Feuerblitzes wurden allmählich taub. Hätte er nur daran gedacht, einen Mantel anzuziehen. Er fing an zu zittern. Immer wieder änderten sie nach Mad-Eyes Anweisungen ihren Kurs. Harry kniff im eisigen Windzug, der ihm allmählich auch in den Ohren schmerzte, die Augen zu. Nur einmal, erinnerte er sich, war ihm auf dem Besen so kalt gewesen, während des Quidditch-Spiels gegen Hufflepuff in seinem dritten Jahr, als es gestürmt hatte. Seine Bewacher um ihn her kreisten unablässig wie riesige Raubvögel. Harry verlor allmählich jegliches Zeitgefühl. Er fragte sich, wie lange sie geflogen waren. Es musste mindestens eine Stunde gewesen sein.
»Nach Südwesten drehen«, rief Moody. »Wir wollen die Autobahn umgehen.«
Harry war jetzt so durchgefroren, dass er sehnsüchtig an die behaglichen, trockenen Innenräume der Autos dachte, die unten dahin strömten, und dann noch sehnsüchtiger an das Reisen mit Flohpulver. Es war vielleicht unbequem, in Kaminen umherzuwirbeln, aber in den Flammen war es wenigstens warm. Kingsley Shacklebolt schwirrte um ihn herum, sein kahler Schädel und der Ohrring schimmerten schwach im Mondlicht. Jetzt war Emmeline Vance zu seiner Rechten. Sie hielt den Zauberstab erhoben und wandte den Kopf nach rechts und links. Dann flog auch sie über ihn hinweg. Und Sturgis Podmore nahm ihre Position ein.
»Wir sollten ein Stück zurückfliegen, nur um sicher zu gehen, dass wir nicht verfolgt werden«, rief Moody.
»Bist du verrückt, Mad-Eye?« schrie Tonks von der Spitze her. »Wir sind allesamt an den Besen festgefroren. Wenn wir andauernd vom Kurs abweichen, brauchen wir noch eine Woche. Außerdem sind wir jetzt fast da.«
»Zeit zum Landeanflug«, ertönte Lupins Stimme. »Halt dich an Tonks, Harry!«
Harry folgte Tonks in die Tiefe. Sie flogen auf die größte Ansammlung von Lichtern zu, die er je gesehen hatte. Eine riesige, unter ihm ausgebreitete, kreuz und quer verlaufende Masse aus glitzernden Gittern und Linien, gesprenkelt mit Flecken aus tiefstem Schwarz. Tiefer und tiefer sanken sie, bis Harry einzelne Scheinwerfer und Straßenlaternen, Kamine und Fernsehantennen sehen konnte. Es verlangte ihn heftig, wieder auf dem Boden zu sein. Doch war er sich sicher, dass jemand ihn vom Besen loseisen musste.
»Na, endlich!« rief Tonks.
Und ein paar Sekunden später war sie gelandet. Harry setzte gleich hinter ihr auf einem ungepflegten Flecken Gras in der Mitte eines kleinen Platzes auf. Tonks schnallte bereits seinen Koffer los. Zitternd blickte Harry sich um. Die schmutzigen Fassaden der Häuser rundum wirkten nicht gerade einladend. Manche hatten zerbrochene Fensterscheiben, die im Licht der Straßenlaternen stumpf schimmerten. Von vielen Türen blätterte die Farbe und neben etlichen Vortreppen lagen Abfallhaufen.
»Wo sind wir?« fragte Harry. Doch Lupin sagte leise, »Moment noch.«
Moody stöberte in seinem Mantel. Seine knorrigen Hände waren klamm vor Kälte.
»Hab es«, murmelte er,
hob etwas empor, das aussah wie ein silbernes Feuerzeug, und ließ es klicken. Mit einem Plopp ging die nächstgelegene Straßenlaterne aus. Wieder klickte er mit dem Entleuchter. Eine weitere Laterne erlosch. Er klickte weiter, bis alle Lampen am Platz gelöscht waren und das einzig verbliebene Licht aus Fenstern mit zugezogenen Vorhängen und von der Mondsichel am Himmel stammte.
hab ich mir von Dumbledore geborgt«,
knurrte Moody und steckte den Ausschalter ein.
»Damit wir keine Probleme mit Muggeln haben, die vielleicht aus dem Fenster gucken. Kapiert, jetzt kommt, rasch!«
Er nahm Harry am Arm und führte ihn von dem Grasfleck weg über die Straße und auf den Gehweg. Lupin und Tonks, die zwischen sich Harrys Koffer trugen, folgten ihnen, und der Rest der Leibgarde flankierte sie, die Zauberstäbe im Anschlag. Das dumpfe Wummern einer Musikanlage drang aus dem oberen Fenster des nächsten Hauses. Beißender Gestank nach faulendem Abfall stieg aus den überquellenden Mülleimern gleich hinter dem kaputten Tor.
»Hier«,
murmelte Moody, hielt Harrys desillusionierter Hand ein Pergamentblatt entgegen und beleuchtete die Schrift mit der entflammten Spitze seines Zauberstabs.
»Rasch lesen und einprägen!«
Harry blickte auf das Blatt. Die enge Handschrift kam ihm vage bekannt vor. Die Worte lauteten: »Das Hauptquartier des Phönixordens befindet sich am Grimmauldplatz Nummer 12, London.«